Herzlich willkommen bei Bright New Future, eurem Lieblingspodcast. Heute mit Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, unserer ehemaligen zweimaligen Bundesjustizministerin, richtig? Und genau. Aktuell Vorstand der Friedrich-Naumann-Stiftung.
Mhm. Wunderbar, trifft zu.
Als Co-Host haben wir heute Rudi Höfer, den haben wir auch schon mal als Gast da. Hast du was über, Neuronen erzählt?
Ne? Ja, genau, über künstliche Intelligenz. Und deswegen bin ich heute ganz gespannt, was wir aus Ihrer Sicht heute für Technologie, Vision und wie wir damit umgehen zu hören.
Ja, vielleicht auch andere Visionen.
Genau.
Ja, ja, über was schnacken wir denn? Ich habe gerade stehen, Rolle der Politik in der Digitalisierung. Wie stehen wir denn dazu?
Also die Frage kann man ja nur beantworten damit, Politik muss natürlich auch eine gestaltende Rolle in der Digitalisierung einnehmen. Denn Digitalisierung heißt, ganz viel verändert sich. Es gibt neue Dienstleistungen, neue Geschäftsmodelle, an die bisher niemand vor noch ein oder zwei Jahren gedacht hat. Wir erleben es aktuell im Taxibereich mit Uber, aber Airbnb, also Hotels, merken mit einmal, da kommt eine ganz andere Art von Konkurrenz, an die haben sie bisher in dieser Form nicht gedacht. Und da muss die Politik sich fragen, auch vorausschauend, will ich da mehr Wettbewerb ermöglichen? Was heißt das, wenn auch neue Anbieter gewisse Verpflichtungen erfüllen müssen? Menschen müssen auch versichert sein für den Fall, dass was passiert. Wenn das dann nicht der Fall ist, wie regle ich das? Also vorausschauend sich damit zu befassen, was ist da im Angebot, was kommt da auf den Markt, um eben wirklich einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen und nicht so nach dem Motto, wer am meisten Geld hat, Recht des Stärkeren, der setzt sich durch, die anderen bleiben alle auf der Strecke. Das wäre schlecht, dann bleiben auch viele Bürger auf der Strecke und dann kriegen wir keine Unterstützung für Digitalisierung.
Ist das Thema dann in der Politik schon angekommen, digital? Also manchmal hat man ja von außen den Eindruck, jetzt wenn man aus der New Economy-Sicht kommt und die verstehen uns alle nicht und die Old Economy auch nicht. Niemand versteht uns, keiner will mit uns.
Also ich glaube, die untereinander in der New Economy und die Start-ups und die Kreativen, die verstehen sich sehr gut untereinander. Aber ich glaube, erstens in der Politik ist es zu spät angekommen. Frau Merkel hat ja noch vor nicht allzu langer Zeit gesagt, da begeben wir uns doch auf Neuland. Sie hatte insofern recht, weil natürlich noch nicht ganz absehbar ist, wohin wirklich die Digitalisierung führen wird. Das wird ja grundlegende Veränderungen in unserer Gesellschaft geben. Da wird ja ganz anders Platz, künstliche Intelligenzen nur als ein Stichwort, für andere Formen von Erledigung sein, als das, was jetzt, sag ich mal, der Mensch macht, auch mit seiner Intelligenzleistung. Von daher zu spät angekommen. Man sieht es ja, wenn man Europa und mal die Vereinigten Staaten von Amerika vergleicht, da beherrscht einfach Silicon Valley mit seinen großen Konzernen und auch mit seiner unglaublichen Start-up-Aktivität den gesamten Weltmarkt im Wesentlichen. Und Europa versucht jetzt irgendwo ein bisschen Fuß zu fassen. Und wir diskutieren nach wie vor, in ländlichen Regionen besonders, über Breitbandausbau. Also was nützt die ganze tolle Digitalisierung, wenn ich kein Netz habe, wenn über WLAN mit einer Störerhaftung ich kaum ein Internetcafé früher betreiben konnte, weil ich nicht wusste, wie weit bin ich in der Haftung. Unikat, was wir hier hatten in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Also, ich sag mal, noch nicht so richtig angekommen. Und was ich so erlebe, ich bin relativ viel auch mit dem Thema unterwegs, ich erlebe doch auch bei Unternehmen, dass manche sagen, nö, also uns berührt es nicht so sehr, wir machen schon Online-Buchhaltung und Banking und so, sind wir doch mittendrin im Thema, aber was das für die gesamten Abläufe bedeutet, auch für die Arbeitsbedingungen, aber auch für die Arbeitswelt, das glaube ich, ist noch nicht richtig angekommen.
Haben wir die, also wenn man das, Sie sagten eben gerade, wenn man das vergleicht mit den Vereinigten Staaten, Silicon Valley regiert die Welt, hat Europa überhaupt eine Chance dagegen zu konkurrieren? Wir haben kein Google, wir haben kein Apple, kein Unternehmen ist irgendwie in Sichtweite, wo man mal sagen kann, wir haben auch mal so ein großes Unternehmen. Sehen Sie da eine Möglichkeit, dass sich das irgendwann mal in Europa ändert?
Es ändert sich nicht, und zwar nicht von Seiten der Politik, dass wir jetzt versuchen, mit aller Macht Europas größte Suchmaschine zu entwickeln. Ich glaube, der Markt ist einfach besetzt. Da ist schon, ich sage jetzt mal untechnisch, schon sehr marktdominierend. Und Google ist da ein Selbstläufer, weil mit den ganzen Dienstleistungen, die Google sonst noch in allen möglichen Bereichen anbietet, wird natürlich auch die Suchmaschine immer besser und der Algorithmus halt auch immer besser und weiterentwickelt. Also ich glaube nicht, dass wir da anfangen sollten, jetzt nochmal Adam und Eva zurückkehren, neu zu versuchen, die Wettbewerbslage zu verändern. Aber ich glaube, natürlich muss Europa sehen, wie sie jetzt mit der Digitalisierung auch im Produktionsbereich Stichwort rollendes Smartphone oder autonomes Fahren, wie da versucht Europa wirklich mit an der Spitze der Entwicklung zu sein. Google hat ja mal kurz so die Zähne gezeigt nach dem Motto, wir können es auch mit dem Auto, schaut es doch her, ist doch ganz futuristisch. Das war natürlich ein Schock, denke ich, für viele in der Automobilbranche. Sie haben gesehen, die Entwicklung müssen sie selbst in die Hand nehmen und steuern. Es kann auch nicht sein, dass Daimler jetzt nur noch ein Zulieferant für Google ist, damit Google seine Dienstleistung im selbstfahrenden Auto dann meistbringend und sehr werbeintensiv natürlich vermarktet. Also da sehe ich, was hier in Deutschland so mit Industrie 4.0 auch in Europa bezeichnet wird, da sehe ich wirklich eine Chance für Europa und für große Konzerne, gerade auch in Deutschland.
Der ein oder andere Konzernchef in Deutschland hat sich ja schon mal etwas herablassend über Tesla geäußert und Motto, ja, lass die Amerikaner mal machen. Auf der anderen Seite, gerade wenn man die Jüngeren befragt, ja, schon Achtung, wir glauben schon, dass in 5 bis 10 Jahren die Autos autonom fahren. Außerdem, Tesla ist, glaube ich, die erste Autofirma, auch wenn sie sich nicht als Autofirma selber sehen, seit 100 Jahren in den Staaten. Ja, das ist bei uns ein bisschen anders. Und sie bezeichnen sich nicht als Autofirma, sie wollen eine Art Infrastrukturfirma. Mhm. Wir haben ja auch diese Solar City, die beiden Firmen sollen jetzt fusionieren, dass letztendlich eine Infrastruktur geschaffen wird für autonomes Fahren. So, und da sind ja auch rechtliche Implikationen. Da, wenn wir dann sagen, okay, das ist ja Ihr Thema, wir lassen jetzt die Autos autonom auf den Straßen rollen. Ja, wie könnte man dann sowas regeln? Also was könnte damit hin einherschwingen? Also was kommt da auf uns zu?
Also autonomes Fahren heißt ja, die Autos durch diese ganze Sensorik, die sie dann haben, heute hat ja jedes Auto schon unglaublich viele Sensoren, aber das wird natürlich dann nochmal ganz anders ausgestattet sein, weil die Autos untereinander ja kommunizieren müssen. Das eine Auto muss ja merken, wie das andere sich verhält, und sie müssen kommunizieren eben mit den Verkehrswegen, die auch entsprechend ausgestattet sein werden. Und das bedarf natürlich einer unglaublichen Veränderung der Infrastruktur. Aber bedarf auch einer grundlegenden Hinterfragung, was heißt das denn für Fahrer und Halter eines Autos? Für was haften die noch? Und wer haftet denn, wenn ein Fahrer im Auto sitzt, nichts macht und es dennoch zu einem Unglück kommt, zu einem Unfall kommt, zu einem Zusammenstoß oder das Auto versagt in einer bestimmten Funktion, damit sie es ja einmal erlebt in den Vereinigten Staaten. Das hat ja dann die Debatte auch nochmal befördert. Ich finde das wichtig und gut, weil die Technik kann viel, aber sie kann vielleicht doch aus heutiger Sicht nicht alles. Wer haftet dann dafür? Ist das der Hersteller? In meinen Augen kann das ja nur der Hersteller sein, weil der Fahrer und der Halter selbst null Einfluss auf das Auto hat. Das heißt natürlich für Automobilkonzerne ganz anders die Notwendigkeit, sich zu versichern. Und es heißt, dass die gesamte Versicherungsbranche natürlich auch unter Druck gerät. Es wird ja im Moment diskutiert, was heißt das für die Versicherungstarife, für den normalen Fahrerhalter. Die werden ja absolut nach unten gehen müssen, weil man sich ja erhofft, dass es nur noch weniger, deutlich weniger Unfälle geben wird. Und man muss sich fragen, und da ist auch das autonome Auto ein gutes Beispiel, kann wirklich Technik jede Situation im Vorhinein durchspielen und darauf befriedigende Antworten geben? Also diese Diskussion, was passiert? Links kommt die Mutter mit ihrem Kinderwagen, rechts kommt eine ältere Dame im Rollator. Wie verhält sich das Auto? Beide kommen. Es heißt, in dieser Situation wird irgendjemand zu Schaden kommen. Wie programmiere ich diese Situation, diese wirkliche Krisensituation? Das ist ja etwas, was noch nicht zu Ende diskutiert ist in dem Bereich, wo ich glaube, neben den rein technischen Fragen, man will natürlich, dass sowas nicht eintritt, aber es wird sich nicht vermeiden lassen, auch ethische, moralische Fragen eine Rolle spielen. Also ich denke, da ist noch nicht auf alles eine Antwort da, aber heute in Deutschland müssen wir uns und natürlich in Europa damit beschäftigen, was können wir heute schon auch von Seiten der Politik gestalten, wenn diese Entwicklung kommt. Denn zu sagen, wir wollen die nicht, lass mal die anderen machen, am Ende haben wir dann natürlich doch selbstfahrende Autos, das ist natürlich keine Haltung. Also man kann die Digitalisierung nicht negieren. Es gibt ja manche, die sagen, komm, wir gehen in den Wald, 25 Jahre, ist der Spuk vorbei. Ohne Facebook, ohne irgendwas, dann Millionen Eremiten, wie auch immer.
Das gab es mit Internet schon mal. Ne?
Da gibt es ja auch Denker, Philosophen, die auch Bücher dazu schreiben, digitales Debakel oder anderes mehr. Also ich denke, über so ein paar Kernfragen, wo es wirklich ums Existenzielle geht, wo es um die Frage geht, was kann Technik und wie weit beherrscht der Mensch die Technik? Da haben wir noch ganz viele offene Punkte, auch mit Blick auf dieses autonome Auto.
Rudi, ab wann geht das denn mit dem autonomen Fahren? Wann kann die künstliche Intelligenz? Das ist doch dein Thema.
Ja, total. Es soll ja schon bald soweit sein, obwohl es natürlich, es geht ja eigentlich vor allen Dingen um die rechtliche Frage, was passiert tatsächlich, wenn jemand einen Unfall baut, wer haftet dann? Und gibt es denn seitens der Bundesregierung schon Bestrebungen? Ich habe mal was gehört, dass da schon ein bisschen was ist, aber man hat ja immer das Gefühl, also jedenfalls geht es mir so, wenn ich daran denke, neue Technologien, Bundesregierung, ältere Generation, die da sitzt, beschäftigt die sich schon damit oder ist das mehr so, wir machen mal, wir beratschlagen mal oder ändert sich da jemals was dran? Wie ist da Ihr Eindruck?
Also politische Prozesse sind ja immer auch Prozesse, die eine gewisse Zeit benötigen, was aber gar nicht schlecht ist, wenn man rechtzeitig anfängt damit und nicht einer Entwicklung hinterherläuft. Denn je intensiver ich über Pro und Contra, über Chancen, aber auch über mögliche Risiken bei technischen Entwicklungen offen diskutiere, umso mehr ist dann auch diese Debatte in der Gesellschaft verankert. Und dann wollen auch mehr dabei sein, aber es kommen auch mehr Anregungen mit Blick, ja, was ist denn wirklich mit der älteren Generation? Gibt es dann nur noch autonome Autos oder dürfen die auch noch normal Auto fahren? Ich denke, für Ältere kann das ja eine Riesenchance in vielen Jahren sein, autonomes Fahren, weil ich nicht mehr so gut sehen kann, wo ich heute vielleicht einen Lappen abgeben muss. Ja, das macht das Auto. Da kann ich also auch noch fahren. Also es hat auch wirklich eine Win-Situation für die, die vielleicht sonst nicht so mittendrin in der digitalen Entwicklung sind. Aber ich glaube, wenn Kernherausforderungen nicht beantwortet sind, dann kann ja keiner verantworten, dass man das autonome Auto quasi als das beherrschende Auto im Straßenverkehr hat. Und ich weiß gar nicht, wie das zusammengehen soll. Autonomes Fahren und gesteuertes Fahren, da haben sie natürlich Haftungsprobleme unendlich, weil wird wahrscheinlich immer der andere schuld sein, der selbst noch fährt und die Autonomen, die haben dann nie Schuld. Keine Ahnung, aber ich denke, das ist zu wenig in der Politik. Ich würde eigentlich erwarten, dass man da mal offen über Regelungsvorschläge diskutiert. Vielleicht gibt es irgendwo in der Schublade schon Gedanken dazu, aber das gehört doch in die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit über Haftungsfragen, über Steuerungsfragen, über Verantwortung des Einzelnen. Was darf der dann da auch? Was heißt das insgesamt auch von der Technik? Was kostet sowas? Kann sich das dann wieder nur die Elite leisten? Die da oben, die da unten sind nicht dabei. Wäre ja etwas, was eine Spaltung in der Gesellschaft befördern würde. Also ich denke, über die Dinge muss auch gerade die Politik, auch gerade so die Infrastrukturminister, die jetzt eine Teststrecke installiert haben auf der A9, das ist ja dann zwischen München und Nürnberg, das ist ja wunderbar, wir haben aber noch keine einzige Regelung in der Straßenverkehrszulassungsordnung oder Straßenverkehrsordnung, die jetzt mal auf autonomes Fahren angelegt ist. Also da denke ich, passiert zu wenig und es wird zu wenig diese Diskussion von der Politik befördert. Das brauchen wir, denn ich habe den Eindruck, man erlebt es ja in anderen Bereichen, dass doch eher in der Bevölkerung, in Teilen der Bevölkerung, es immer Vorbehalte gegen Veränderungen gibt. So bei größeren Bauvorhaben, Stuttgart 21, da ging es um Bahnhof natürlich mit Riesenauswirkungen. Berliner Flughafen ist nun mal der Klassiker für Kabarettisten und auch für Politiker, aber einfach geht nichts voran. Große Defizite, eher so eine Grundhaltung, brauchen wir das wirklich? Also es ist nicht so, dass die deutsche Gesellschaft darauf aus ist, möglichst Veränderungen voranzubringen. Aber ohne Veränderungen geht es nicht, da können wir nicht mithalten und das geht zulasten aller. Und von daher muss die Politik mehr tun, dass das eben auch mitten in der Gesellschaft verankert wird. Und da sehe ich noch deutlich Defizite.
Die Skandinavier sind ja relativ weit bei solchen Themen. Also das heißt mal, aber zumindest denken die ziemlich weit im Voraus, die subventionieren Elektroautos. Auf der anderen Seite, ein großer skandinavischer Automobilhersteller hat, glaube ich, vor einem Jahr eine Presseerklärung rausgehauen nach dem Motto, ja, wenn irgendwelche Autounfälle mit autonomen Autos passieren, da dürfen wir für.
Der Staat.
Nee, das war der Automobilkonzern.
Ach, der Automobilkonzern, ja, genau. Ja, ist auch richtig. Jedenfalls kann man nicht die Haltung entwickeln als Automobilkonzern. wir haben das Auto jetzt entwickelt und danach interessiert uns das nicht mehr. In meinen Augen ist es dann künftig mehr eine klassische Produkthaftung, wie wir sie für andere Produkte auch haben. Aber die muss man halt entsprechend anpassen, da muss man sich mit den Regeln auseinandersetzen, weil eben nicht mehr so sehr das persönliche Verhalten entscheidend sein wird. Natürlich kann immer auch nochmal ein persönliches Verhalten geboten sein. Es wird vielleicht Stresssituationen geben, wo sogar gewollt wird, dass sich ein Fahrer entsprechend einbringt. Da kann ein Unterlassen auch dazu führen, dass das ein Haftungsansatz sein kann. Also es zeigt sich nur, es gibt einen Haufen Punkte, über die man wirklich nachdenken muss und wo jedenfalls mit unserer geltenden Haftungsregelung allein man nicht Antworten findet. Nach dem Motto, das passt alles, das trifft nicht mehr zu.
Ich habe eine Idee. Ich habe aber ganz kurz dazu, was so ein schöner Rechtsfall bekommen kann. Ja? Ich hatte ein autonomes Auto und da steigt jemand Übergewichtiges ein und wirft das praktisch automatisch aus der Kurve. Der ist zu schwer für dieses Auto. Und irgendwann kommt dann so, nee, Sie waren zu schwer, wir übernehmen diesen Schaden nicht.
Genau. Ja, da muss halt die Automobilbranche für Übergewichtige genauso auch ein Auto anbieten. Ja, also ich meine, heute kann ein Übergewichtiger auch seinen Sitz so verstellen, dass er eben reinpasst. Das wäre aber noch schöner. Wie ist das denn dann mit Behinderten? Sollen die mit einem autonomen Auto nicht mehr sitzen können? Für die ist es doch eine Riesenchance. Bisher braucht man unglaublich viel Sonderanfertigungen zum Schalten, Kuppeln, Lenken und anderem mehr. Das entfällt dann ja weitestgehend. Also da können ja auch Erleichterungen sein, aber da muss natürlich der Hersteller was anbieten. Aber wenn ich ein Auto benutze, was für mich nicht passt, ja, dann werde ich um eine eigene Haftung nicht drumherum kommen.
Gut, ich hätte eben unterbrochen. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir autonomes Fahren haben? Dann brauchen wir dann noch Taxifahrer, brauchen wir dann noch Busfahrer, brauchen wir dann noch Lkw-Fahrer? Welche Implikationen gibt es für die Gesellschaft? Welche wirtschaftlichen Folgen hat das eigentlich?
Also ich denke, es hat ganz grundlegende Auswirkungen, weil natürlich viel weniger überhaupt Taxis gebraucht werden. Autonom fahren und Taxi heißt ja, sich zu überlegen, habe ich nur ein Auto und ich muss nicht mehr selbst steuern, lenken, fahre ich dann auch mit 3 Promille oder nicht? Könnte ja auch noch nach der Wiese eine Perspektive sein. Muss ich nicht nur noch nach 3 Maß sagen, früher Ministerpräsident hat gesagt, das geht schon noch, dass das ja eigentlich nicht geht, da muss ich mir da keine Gedanken mehr machen. Nein, aber ich denke, da wird es sehr große Auswirkungen geben, wenn ich nämlich das autonome Auto auch im Sinne von Carsharing verstehe. Also ich rufe mir mein Auto, das dann kommt und fahre damit zum Flughafen, da stelle ich es wieder irgendwo hin, ein anderer benutzt es. Also wenn ich nicht selbst das autonome Auto fahre, sondern ich es noch mit anderen Mobilitätsaspekten verbinde, dann wirkt sich das natürlich gravierend auf die ganze kommerzielle Beförderung aus. Auf Taxi, aber auch auf Uber, auf viele andere. Aber das muss mehr sein als nur das autonome Fahren, sondern das sind natürlich alle, wenn man Carsharing-Modelle, aber das geht ja dann vielleicht, dann mit meinem Smartphone bestelle ich mir das nächste autonome Auto, was da irgendwo steht, wie heute vielleicht Radl, das fährt dann vor meiner Haustür, ich fahre dahin, wo ich will, besonders zum Flughafen, brauche keine Parkplätze mehr, wir brauchen nicht mehr diese riesen Parkhäuser, mit denen die ganzen Flughäfen zugepflastert sind, ich habe nicht mehr die großen Parkkosten dafür, sondern ich stelle mein Auto irgendwo ab und ich habe nur noch Parkplätze für dieses entsprechende Teilnehmen am Fahren, ohne selbst ein Auto zu haben. Also das wird eine große Veränderung sein. Ich weiß nicht, was das bedeutet auch für die Absatzmärkte von Autos. Werden dann ja weniger Autos wahrscheinlich abgesetzt werden. Das heißt, es wird sich auswirken auf die Automobilbranche insgesamt. Beförderung, ich denke für LKWs, also irgendjemand wird so noch beladen, ob das alles nur mit Robotern geht und nur noch Drohnen anstelle von LKWs dann Waren transportieren oder wie das mit Schwertransportern ist. Also ich denke nicht, dass das alles ersatzlos wegfällt und es alles nicht mehr gibt, aber es wird sich verändern und ich glaube, das muss man einfach auch durchspielen, denn viele Jobs, gerade für Lkw-Fahrer, wo ich mit einer bestimmten Ausbildung, wenn ich halt die Zuverlässigkeit als Autofahrer nachweisen kann, aber jetzt ja nicht unbedingt andere noch geschlossene Ausbildungsgänge brauche, die werden wegfallen. Was haben dann diese Menschen für eine Perspektive? Welche Jobs gibt es denn dann für sie? Ich kann nicht alle zu IT-Experten entwickeln, es ist ja nicht jeder zu geeignet. Also ich denke, da wird sich auch nicht nur das ganze Transportwesen, sondern der ganze Arbeitsbereich auch noch ganz entscheidend verändern.
So einen Paradigmenwechsel gab es ja eigentlich schon mal, wo Henry Ford damals angefangen hat mit der Fließbandproduktion. Da war ja auch das Geschrei groß, was passiert jetzt mit unseren Jobs?
Mhm. Ja. Das war eine Auswirkung, natürlich die ganze Automation im Automobilbereich, aber auch in allen anderen Produktionsbereichen, schauen sich die Chemie an, wie dort Medikamente, Pillen und so weiter heute produziert werden. Da sind natürlich immer weniger Leute in den Produktionshallen. Die Digitalisierung geht noch viel, viel weiter, weil sie nicht nur den Produktionsbereich dann noch entscheidend verändern wird, sondern sie geht ja in das gesamte Alltagsleben eines jeden Menschen hinein. Wir reden über das autonome Fahren. Wie komme ich künftig von A nach B? Welche Rolle spielt dann noch die Bahn? Ich meine, die wird wahrscheinlich keinen Lokomotivführer mehr haben und auch die Stellwerke werden vielleicht alle automatisch bedient werden. Hat auch die Chance, dass ich vielleicht fürchterliche Unfälle wie in Bad Aibling in diesem Jahr dann vielleicht leichter vermeiden kann. Aber es fallen Jobs weg. In einem Bereich, wo ich mit einer gewissen Ausbildung und gerade nicht nur in diesem akademischen Bereich, doch noch für viele Menschen die Chance geschaffen habe, von ihrem Verdienst auch leben zu können. Was passiert mit diesen Menschen? Wo kriegen die andere Jobs? Wo entstehen überhaupt dann andere Jobs? Das wird ja nicht eins zu eins ersetzbar sein. Fallen mehr weg als entstehen? Es gibt ja unterschiedliche Szenarien. Also ich denke, das wird ganz, ganz entscheidend sein, auch für die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Digitalisierung, die jetzt in einem Stadium ist, wo sie massiv wirklich jeden schon berührt. Was heißt das für den Gesundheitsbereich? Ich glaube, dass da ein deutlicher Mehrwert, was Diagnose, was Untersuchung, was Therapien angeht, es geben wird, auch für noch insgesamt die Forschung. Aber wie schütze ich da meine persönlichen Daten? Ich meine, gerade im Gesundheitsbereich, aber auch im finanziellen Bereich, da will doch der Einzelne nicht, dass da irgendjemand, den ich nicht ausdrücklich dazu berechtigt habe, Kenntnis über meine persönlichsten Dinge hat. Ich will doch auch gar nicht unbedingt, dass mein Zahnarzt weiß, dass ich vielleicht noch eine HIV-Infektion habe. Will ich doch gar nicht, dass es mein Zahnarzt unbedingt weiß, oder?
Der Arbeitgeber oder wie auch immer.
Oder der Arbeitgeber oder vielleicht auch im Freundeskreis. Und ich will auch nicht, dass mein Arzt meinen Freundeskreis informiert und sagt, Achtung, pass auf, die hat eine ansteckende Krankheit von sich aus. Nach dem Motto, ich guck mal, wer ist denn da so und die rufe ich von mir aus alle an. Dass ich das vielleicht mache bei der Ehefrau oder bei der Freundin aus Selbstschutz, das ist nach geltendem Recht und nach Abwägung aller Gesichtspunkte möglich. Aber es ist ganz, ganz eng begrenzt. Und ich denke, das müssen wir auch mitdenken bei dieser Entwicklung. Der Einzelne muss auch noch als Privatperson in dieser technischen Entwicklung existieren können und auch noch mit selbst bestimmen können, was mit Informationen über ihn passiert.
Olli, vielleicht ist das ein gutes Thema, das wir gleich in Teil 2 behandeln werden. Das hört sich sehr spannend an.
Ja, jetzt also zum Abschluss, wir haben ja noch 3 Minuten, würde ich das nochmal ganz kurz anschneiden. Das Momentan ist ja wirklich so, dass im App Store, wenn ich eine App installiere, dann kommt dann irgendwie so ein Schrieb so nach dem Motto, hier die und die Freigaben, Fotos, alle ihre Daten und ihr Lebenslauf.
Ihr Adressbuch, alle ihre Telefonnummern das von allen ihren Freunden, von Frau Merkel und Herrn Seehofer, die Handynummer, alle geben sie preis.
Genau, das passiert ja. Und die Leute, ohne das wirklich zu lesen.
Ja, ich verstehe es nicht. Für mich wäre eine App nicht nutzbar, wenn das ausschließlich damit verbunden ist. Und manche machen das ja. Ausschließlich gekoppelt an diese Bereitschaft des Einzelnen, dann diese Daten, also sein Adressbuch zum Beispiel, seine Follower-Adresskontakte zur Verfügung zu stellen, weil das natürlich dann auch wieder für diese App wichtig ist, zu sagen, also wir haben so und so viele Interessenten, also sind wir ein interessanter Werbeplatz wiederum für andere und damit wird es ja finanziert. Und da, denke ich, brauchen wir strengere Regelungen, dass so dieses keine Wahlmöglichkeit haben oder nur, wenn ich alles von mir preisgebe, so eine App oder so ein Dienstleistungsangebot benutzen kann. Diese Koppelung, die ja in meinen Augen teilweise sittenwidrig ist, die gehört reguliert.
Und dann nochmal ganz kurz zu dem Gesundheitsthema. Es gibt ja natürlich schon die eine oder andere App. Wir hatten auch den Johannes Jakobait da, der macht so ein digitales Gesundheitsbuch. Ne? Ja. Und da ist natürlich, da muss ich genau durch den App-Shop, ich muss die Freigaben geben. Inwieweit können wir dem Bürger zutrauen, das für sich selber beurteilen zu können? Also grundsätzlich, klar, sind wir alle dafür, dass jeder machen kann. Aber wie schützt man den Bürger davor?
Also ich glaube, dem Bürger muss man versuchen, dann natürlich auch entsprechend digital und so, dass er es auch ganz einfach erfahren kann, klarzumachen, dass er natürlich viele Informationen nutzen kann, aber nicht meinen sollte, wenn er jetzt da so ein digitales Gesundheitsbuch hat, er könne also jetzt wunderbar Selbstmedikamentation betreiben und brauche nie mehr einen Arzt aufzusuchen. Dass ein Patient mehr weiß, sich mehr beschäftigt, auch über mögliche Krankheiten und was man dagegen tun kann, das denke ich ist gut. Denn Patienten haben dann eine bessere Situation auch gegenüber dem Arzt. Wenn wir mal sagen, Arzt-Patient soll ein Verhältnis auf Augenhöhe sein, dann verlangt das ja auch ein gewisses Wissen oder Kenntnis oder ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein in einer Situation, wo es mir nicht gut ist, zu sagen, also jetzt möchte ich erstmal von Ihnen wirklich alles wissen, hier und da und Alternativen und warum nicht das und kann ich noch mal einen anderen Arzt fragen, sondern da will man ja, dass einem geholfen wird und da ist man eher in einer, sag ich mal, untergeordneten Situation, jedenfalls nicht in so einer auf Augenhöhe. Ich denke, da kann über diese Angebote im Gesundheitsbereich auch vieles für einen Patienten an Informationen geliefert werden. Aber ich glaube nicht, und da muss man vorbeugen, dass der Ersatz eintreten wird. Jetzt habe ich dann also meinen virtuellen Doktor oder meinen digitalen Doktor und der ersetzt dann meinen Hausarzt oder meinen anderen Facharzt. Und da kriege ich dann, brauche ich kein Rezept mehr beim Arzt, sondern kann ich dann irgendwie mir ein Rezept holen aus dem Internet und dann gehe ich in die Apotheke und kaufe mir dann irgendwelche Sucht Medikamentation. Also ich denke, Gott.
Brutal. Mitten im Satz
unterbrochen. Ja, genau.
Wir machen so weiter. Das war der Satz, den du kurz zu Ende sagst. Den Ton hätte ich mal ausstellen.
Also ich denke, unterstützend ja, aber nicht im Sinne von Ersatz. Also gerade im Gesundheitsbereich, das ist ja von Doppelwirkungen, Nebenwirkungen, von unglaublich vielen Aspekten, die bei der Diagnose eines Einzelnen eine Rolle spielen, da werde ich vieles mehr übers Internet holen können, aber da werde ich einen Arzt nicht ersetzen können. Ich glaube, das richtig zu kommunizieren, dass ich dennoch zum Arzt gehe und den Kassen zu sagen, hört's mal, dennoch sollte eigentlich lieber ein Patient so früh wie möglich zum Arzt und nicht erst, nachdem er ein halbes Jahr lang mit seinem digitalen Gesundheitsbuch oder Doktor darum gemacht hat und alles hat sich verschlechtert zum Arzt, weil ihr vorher das Gespräch nicht ersetzt und bezahlt. Also ich denke, da werden noch viele Aspekte kommen, weil Kassen versuchen ja auch überall einzusparen, wo es nur geht. Aber da denke ich, darf nicht der Ansatz kommen, macht's mal erst alles digital und wenn es gar nicht mehr anders geht, also kurz vorm Blinddarmdurchbruch, dann dürft ihr auch noch mal zum Arzt gehen. Das darf nicht sein.
Super, dann machen wir die restlichen Themen gleich im zweiten Teil.
Klasse. Jawohl.